Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur allerletzten Schweizweit-Sendung in diesem Jahr, in der wir in und um Engelberg unterwegs sind. Hier hat der Schweizer Tourismus unter anderem seine Anfänge genommen. Das Ende ist aber auch nicht weit, denn gleich um die Ecke gibt es einen kleinen Ort, der das Ende der Welt genannt wird. Und während ich mich dorthin aufmache, berichten wir Ihnen von allerlei Anfängen und Enden.
Wiedereinstieg. Die Schweiz produziert nach 100 Jahren erstmals wieder Seide. Neuanfang. Ein Spitzenmanager macht sein Hobby zum Beruf. Und Karrierestart. Eine Jungregisseurin feiert erste Erfolge.
Welt Eistund zah. Naja, aber wie heißt es doch so schön, selbst ein Weg von 1000 Meilen beginnt mit einem Schritt. Ein wunderbares chinesisches Sprichwort. Als Landwirt und Textilingenieur Uli Ramseyer seine ersten Schritte zur Schweizer Seidenproduktion nahm, da kam ihm der Weg wahrscheinlich noch viel länger als 1000 Meilen vor. Hierzulande wurde nämlich vor genau 100 Jahren zum letzten Mal einheimische Seide produziert. Diesen Herbst nun hat Uli Ramseyer einen Neuanfang gewagt.
Hauchdünne Seidenfäden wickelt die Arbeiterin schön säuberlich von den weißen Kokons ab und spult sie auf große Rollen. Abhaspeln heißt das im Fachjargon. Jeder Seidenraupenkokon besteht aus einem Faden mit einer Länge von bis zu 1 Kilometer. Wir befinden uns in einer kleinen Werkstatt in Rubigen im Kanton Bern. Die Idee, nach 100-jähriger Pause in der Schweiz wieder Seide zu produzieren, stammt von Landwirt und Textilingenieur Uli Ramseyer. Er ist vom edlen Stoff fasziniert.
Seide war historisch gesehen schon immer sehr gesucht. Könige und Kardinäle haben sie getragen, Prinzessinnen wahrscheinlich auch. Die Seide hat auch einen natürlichen Glanz, den sonst keine andere Faser hat. So etwas Edles.
Zuerst kocht Uli Ramseyer die getrockneten Kokons, damit sie weich werden und sich der Seidenleim löst. Dann muss von jedem Kokon der Anfang des Fadens gefunden werden.
Ich rühre in diesem Topf und mit der Zeit bleiben Fäden hängen an diesem Bambusstecken. Das wiederhole ich dann 2 bis 3 Mal, sodass von möglichst allen Kokons ein Faden am Stecken hängen bleibt.
Am Anfang nachher an dem Stecken bleibt hängen.
Erst dann geht es ans Abhaspeln und es entsteht Schweizer Rohseide. Ein großer Aufwand, aber noch längst nicht alles. Denn bevor sich die Seidenraupen zu Kokons verpuppen, müssen die gefräßigen Tierchen gezüchtet werden. 12 Seidenraupenzüchter und Züchterinnen gibt es in der Schweiz. Eine davon ist Manuela Friedrich aus dem Berner Seeland. Auf dem Hof ihres Mannes bei Seedorf bereitet sie gerade Abendessen für tausende hungriger Mäuler zu. Hier im klimatisierten, feuchtwarmen Raum warten die fetten Seidenraupen schon sehnlichst auf frische Blätter. Eine Raupe nimmt das 10.000-fache an Körpergewicht zu. Wenn sie schlüpft, ist sie 2 Millimeter groß. Bevor sie sich verpuppt, hat sie die Größe eines Zeigefingers. Wer wachsen will, muss essen. 20 Kilo Blätter verfuttert Manuela Friedrich ihren Raupen jeden Tag. Nach einem Monat verpuppen sich die Seidenraupen schließlich zu Kokons. Die trocknet sie dann und die Insekten sterben ab. 30 Kilo Kokons produziert die Züchterin in diesem Jahr. Damit verdient sie gerade mal 750 Franken. Subventionen gibt es keine. Ein kleiner Nebenerwerb. Doch Manuela Friedrich züchtet nicht nur wegen des Geldes. Ihre Raupen würden sie mit schönen Fressgeräuschen entschädigen. Es klingt wie feiner Regen. Das ist das schönste Geräusch. Je älter die Raupen sind, desto besser hört man es. Wenn dann alle am Fressen sind und man dort drin steht und still ist, dann hört man wirklich einen feinen Regen. Übrigens, Seidenraupen sind Vegetarier. Ihre Nahrung baut Manuela Friedrich auf dem eigenen Feld an. Es sind Maulbeerbäume. Jeden Tag geht die Raupenzüchterin durch die grüne Plantage, immer auf der Suche nach den saftigsten Blättern. Die Seidenraupe würde auch anderes fressen. Jedoch gäbe es dann keine Seide. Denn in der Blattmasse befindet sich ein Saft, den sie braucht, um die Seide zu produzieren. Zurück in der Abhaspelwerkstatt. Die kleine Maschine läuft auf Hochtouren. Uli Ramsayer hat sie aus dem Seidenland Indien importiert, weil sie billig und einfach zu bedienen sei.
Die Maschine, die wir hier haben, gab es schon vor 100 Jahren, vom Prinzip her. Wir arbeiten auf einem technisch sehr tiefen Niveau. Es gibt natürlich auch vollautomatische Abhaspelmaschinen. Diese können wir uns aber momentan noch nicht leisten.
Trotz einfacher Bedingungen, die Schweizer Rohseide kostet 6-mal mehr als Seide aus dem Ausland. Schließlich sind nur ein paar wenige Kilogramm des helvetischen Edelstoffes im Handel. Uli Ramsayers Ziel aber ist es, eine halbe Tonne für heimische Textilfabrikanten herzustellen, damit diese künftig noch mehr Krawatten und Schals weben können.
Es gibt Aussteiger, die ziehen sich nach erfolgreicher Karriere in ein Kloster zurück, wie zum Beispiel hier ins Kloster Engelberg. Andere wandern aus und wiederum andere suchen sich komplett neue Berufsfelder. So geschehen bei Dietmar Bemberg. Er baute einst eine der führenden Medienagenturen der Schweiz auf und koordinierte für nationale und internationale Unternehmen riesige Werbekampagnen. Doch irgendwann einmal hatte der 52-jährige Ostschweizer genug vom Werbebusiness. Er folgte seiner Leidenschaft und wagte einen Neuanfang.
Das Motorradfahren war schon immer eine Kraftquelle für mich. Ich konnte für mich alleine sein. Und das in grandioser Natur und auf spannenden Straßen.
Dietmar Bemberg unterwegs in Toggenburg. Regelmäßig organisierte Ausflüge mit Freunden. Früher war das Motorradfahren Hobby. Heute in seiner zweiten Karriere ist es mehr. Als Händler von Harley-Davidson hat der 56-Jährige seine Leidenschaft zum Beruf gemacht.
Es gibt mir vor allem viel Befriedigung und ist eine riesige Herausforderung, auch körperlich. Wenn man über 50 ist, hat man nicht mehr die Ressourcen, die man in der Jugend hat. Das sollte man sich schon sehr gut überlegen.
Vor 4 Jahren hat Dietmar Bemberg diese Filiale im Zentrum von Zürich übernommen, inklusive Personal, Werkstatt und Fahrzeugpark des Vorgängers. Damit ihn Harley-Davidson als Händler anerkannte, musste er eine Firma gründen und über 1 Million Franken einschießen. Er bereut es nicht.
Ich bin gelassener geworden, habe wirklich wieder Freude am Leben. Und wenn ich mit Kunden etwas machen kann, auch Reisen nach Amerika oder letztes Jahr nach Italien, ist es einfach ein gutes Grundgefühl, das man wieder hat.
Während er heute Reklame in eigener Sache macht, hatte er früher für Kunden Werbekampagnen koordiniert. Für über 500 Millionen Franken jährlich. Eine Karikatur erinnert an den Chef im Anzug. Er war Mitbegründer einer Medienagentur, die nach einer Fusion zur größten der Schweiz wurde. Die Zenit Optimedia. Damit nahmen Druck und Fremdbestimmung zu.
Die Belastungen des Alltags waren größer als die Freuden. Deshalb habe ich diesen Anzug nun auf den Dachboden gebracht und meine Krawatte auch. Ich habe nur noch einen Anzug. Alle anderen habe ich weggeworfen. Denn ich würde eigentlich gerne bleiben, wo ich bin. Ich bin hier sehr glücklich.
In der Wirtschaftskrise verlor er den größten Kunden und musste knapp 10 seiner 85 Mitarbeiter entlassen.
Für mich gab es dann dieses Schlüsselerlebnis, als ich an einem Morgen zur Arbeit fuhr und einfach keine Freude entwickeln konnte. Wenn einem der Job anfängt zu stinken, einem einfach nicht mehr gefällt, dann glaube ich, hat man auch die Verpflichtung, den Aktionären und vor allem den Mitarbeitern gegenüber, sich selbst die Frage zu stellen, ob man noch am richtigen Ort ist.
Seine Frau Daniela führt den 10-Personen-Betrieb mit. Und Sohn Lukas hilft aus, wenn es die Schule zulässt. Sie wissen, wie schwer Dietmar Bemberg damals die Entlassungen fielen. Und sie beobachteten, wie in ihm die Erkenntnis reifte, sich von seiner Agentur zu trennen. Für seine Familie ist er aber nicht gescheitert. Und auch kein Opfer einer Midlife-Crisis. Nein, ich denke eher, dass man in diesem Alter noch mal das Gefühl hat, man wolle vielleicht noch etwas Neues ausprobieren und anpacken. Man hat noch die Energie und vor allem auch die Erfahrung zu wissen, auf was man sich einlassen würde, wenn man noch mal etwas Neues anfängt. Ich glaube, das ist das Thema um die 50 und nicht die Midlife-Crisis. Man wirft nicht einfach alles hin, sondern man hat noch Punch und das nötige Kleingeld, um im Leben noch mal etwas Neues anzupacken.
Um noch mal etwas Neues anpacken im Leben.
Nun ist Dietmar Bemberg wieder ein Chef mit mehr Freiheiten. Und erst noch in Kleidern, die ihm behagen. Sie haben aber aus ihm keinen anderen Menschen gemacht. Er ist immer noch Vollblutunternehmer und packt an, wo es ihn braucht.
Ja, stapelt ja meistens.
Ja, Tieti.
Ja, gut. Ich kann jetzt sagen, wo der noch.
Ich finde das ein höchst spannendes Thema. Wenn du etwas kaufst, weißt du eigentlich nicht, ob das überhaupt einen Käufer findet. Du musst deine Kunden kennen. Und du solltest nicht für dich selber einkaufen, sondern für deine Kunden.
Und du solltest nicht für dich selber einkaufen, sondern für deine Kunden.
Trotz Engagement, Erfolg definiert Dietmar Bemberg heute weniger übers Geld. Als Agenturbesitzer hat er mit viel Stress Millionen eingenommen. Nun mag er es etwas entspannter.
Ja, Hans, ich würde dir das eigentlich wieder auf die Rechnung nehmen, die du bei uns hast. Ist das gut für dich?
Würde
ich das mal so eintragen noch?
Geringere Einnahmen als früher nimmt er in Kauf.
Ja, aber es sind doch
das sind doch sehr erfreuliche Summen, die in unsere Tasche fließen. Das ist etwas, das wir ausgesucht haben. Und wir haben große Freude, wenn die Kunden das dann auch kaufen.
Hans, ist das gut so für dich?
Dietmar, danke doch immer.
Danke dir.
Ciao, Dietmar.
Viel Spaß mit dem Shirt. Schönen Abend.
Ciao.
Wieder einen Kleinbetrieb zu führen, bedeutet für Dietmar Bemberg die Rückkehr zu den Wurzeln. Vor über 20 Jahren hatte er seine Medienagentur mit 4 Mitarbeitern gestartet. Diese Intimität sagt ihm zu.
Ich bin jetzt wieder zurück an der Front. Es war einer der wichtigsten Gründe für mich, dass ich auch wieder mit den Kunden Kontakt habe. Und das Schönste ist vielleicht so etwas wie heute, wenn man eine Harley-Davidson einem Kunden übergeben kann und dadurch einen Menschen glücklich macht.
Ein Mensch wirklich sehr glücklich dabei.
Der Sockel des Betriebs ist die Werkstatt. Dazu verkauft Dietmar Bemberg pro Jahr Motorräder im tiefen, dreistelligen Bereich. Genauere Angaben zu machen, verbietet ihm Harley-Davidson. Was klar ist, eine neue Maschine gibt es ab knapp 10.000 Franken. Und sein Betrieb ist 2014 erstmals profitabel. Beim Ausflug gibt es deshalb Grund zum Anstoßen. Dietmar Bemberg übernahm eine Filiale in Schwierigkeiten und musste zuerst verärgerte Kunden zurückgewinnen. Doch längst hat er sich in der neuen Branche bewährt.
Das Einzige, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass man sich Zeit nehmen muss. Ich wusste nicht mehr, dass man sich 5, 6, vielleicht sogar 7 Jahre Zeit nehmen muss, bis die Firma wirklich auf soliden Füßen steht.
Aber diese Zeit haben Sie.
Diese Zeit habe ich, ja. Es braucht finanzielle Mittel dazu und das Engagement habe ich sowieso. Und wenn man die Freude dabei hat, wird es auch gut.
Die verbleibenden Berufsjahre will Dietmar Bemberg genießen, ohne zum Langweiler zu werden. Davon gäbe es genug. Jeder Lebensabschnitt müsse rocken.
Langsam aber sicher nähere ich mich meinem Ziel, dem Ende der Welt. Der Anfang unseres Lebens, also die Geburt, wird oft als freudiges Ereignis gefeiert. Das Ende allerdings, also der Tod, wird oft verdrängt und tabuisiert. Ist ja klar, wer will sich schon mit Schmerz und Verlust auseinandersetzen? Rebecca Panian musste das tun, durch den Tod ihres krebskranken Vaters. Sein Ende war aber gleichzeitig ihr Neubeginn. Dani Meister hat die junge Frau getroffen.
Ich sehe mir dann das Foto an und denke dann an ihn. Und das ist dann natürlich traurig, aber im gleichen Augenblick auch sehr, sehr schön. Also es, finde ich, sind sowieso die besten Momente im Leben. Momente, die, wo man nicht weiß, soll man weinen oder soll man lachen.
Vor 3 Jahren hat Rebecca Panian ihren Vater verloren. Im Alter von 68 Jahren verstirbt er an einer unheilbaren Krebskrankheit zu Hause im Beisein von Frau und Tochter. Die Ärzte gaben Karl Panian 6 Monate. Er machte 5 Jahre daraus. Rebecca und ihre Mutter erleben die Jahre bis zu seinem Tod nahe an seiner Seite.
Unsere Familie hat es wirklich zusammengeschweißt. Und wir sind uns wirklich näher gekommen. Und dann dachte ich, also es braucht den Tod, damit Nähe entsteht. Großartig. Und das ist eigentlich völlig paradox, wie wir uns verhalten im Leben, weil wir klammern diesen Näherbringer aus. Extrem aktiv. Und genau das verhindert, dass wir eigentlich ein pralles Leben haben. Das ist total absurd.
Durch den Tod ihres Vaters beginnt die 36-Jährige intensiver und bewusster zu leben. Die Filmstudentin will den Schatz, den sie gefunden hat, weitergeben, ganz auf ihre Art. Sie dreht einen Dokumentarfilm, der vom Tod handelt, aber vor Leben sprüht.
Letztens habe ich Nordlichter gesehen im Fernsehen, ein Dokumentarfilm. Mich fasziniert das. Das ist ein Naturspektakel. Und das ist etwas, was ich unbedingt noch machen
möchte. Zu Ende leben heißt Rebecca Panians Film. Sie begleitet darin einen Mann Anfang 50, der einen aggressiven Hirntumor hat und gemäß ärztlicher Diagnose nur noch ein paar Jahre leben wird.
Ich habe so gelitten in der Arbeitswelt die letzten 5 Jahre. Das für mich ist eine Erlösung, ja.
Zu Wort kommen auch bekannte und weniger bekannte Schweizer, die auf erfrischende Art und Weise über Leben und Tod philosophieren.
Das Sterben ist genauso ein Wunder wie auf die Welt kommen. Das wird dann irgendwann einmal kommen.
Der Tod tut uns immer wieder daran erinnern, wie wertvoll das Leben ist, nicht?
Mein ganzes Leben kommt mir vor wie ein Film. Mit einem komischen Regisseur.
Ich kann das Leben immer verglichen mit einem Turnschuh.
Rebecca Panian lebt heute in Zürich. In ihrem Film kommt sie dem krebskranken Protagonisten sehr nahe, ohne je ins Voyeuristische abzudriften. Die Autorin ist von Tom Niesel tief beeindruckt.
Lustigerweise war es wirklich von Anfang an schon ein bisschen magisch mit diesem Projekt. Also auch, dass ich Tom getroffen habe und sonst niemanden sonst. Es hat einfach gepasst. Und wie man ja auch im Leben ein bisschen mehr vertrauen sollte, also sich eben dieses fallen lassen, was wir ja auch irgendwie sich auch oft nicht kann, sollte man doch besser öfter tun, weil es wundervoll ist. Weil wenn man es einfach mal auch ein bisschen mehr abgibt, gibt das so ein Vertrauen. Und man kann sich so, ich glaube, und so agiert auch Tom. Das ist so ein Geheimnis an Tom.
Was hat mir an dir so gut gefallen? Das ist, Jesus Gott, das ist so lang her.
Dort habe ich noch gut ausgesehen.
Ja.
Und jetzt kannst du eben nicht sagen.
Bist ein also für mich war er natürlich auch immer ein Attraktiver. Und auf eine Art halt schon auch immer so ein bisschen unerreichbar.
Was ich gelernt habe in meinem Leben durch vielleicht öfter Jobwechsel, ist abschließen und verabschieden. Das konnte ich schon ziemlich gut. Was ich aber durch die Krankheit vermehrt eben gelernt habe, ist wirklich eben die Demut gegenüber dem Leben, dass wir halt wirklich nur ganz wenig beeinflussen können. Und die Dankbarkeit dafür, was wir haben, wo wir leben, für die Menschen, die uns umgeben.
ich habe meine beste Zeit von meinem Leben im Moment. Und sie spüren das ja, dass es mir besser geht. Und ich glaube, das hat mir schon geholfen.
Die Schweizer Regisseurin berührt mit ihrem bewegenden Film auch die Zuschauer des Zürcher Filmfestivals und gewinnt den Publikumspreis. Rebecca Panian ist bereits wieder an einem neuen Projekt. Als Abschlussarbeit ihres Studiums dreht sie einen Kurzspielfilm mit dem Titel Fragil, der von den Irrungen und Wirrungen der Liebe handelt.
Für mich ist das Höchste im Leben meine Passion, Gefühl zu vermitteln. Und ich liebe nichts mehr, als einen Film zu sehen, der mir die Haare aufstellt, der mich zum Heulen bringt und bei dem ich lachen kann, weil ich einfach das Ganze, bei dem ich rauslaufe und ich bin total gebeutelt von Emotionen. Und dann bin ich glücklich.
Der Film Zu Ende leben ist ab nächsten Frühling in den Schweizer Kinos zu sehen. Grüezi, Entschuldigung, kann ich schnell fragen, ist das schon das Ende der Welt da oben oder geht es noch weiter?
Nein, es ist nicht das Ende der Welt. Es geht noch etwa 500 Meter weiter.
Aber dann bin ich dort.
Das sind wir dort, genau.
Okay. Sind Sie von da?
Ja, ich bin hier geboren, ja.
Okay. Hat Ihre Familie schon immer da gewohnt?
Ja, wir sind schon seit 3 Generationen hier auf diesem Betrieb.
Und was machen Sie da?
Also wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb mit Milchgeissen und Milchkühen und Aufzuchttieren.
Und wie ist es so da am Ende der Welt, im hintersten Ecke des Tali?
Es ist sehr idyllisch. Man kann viel von der Natur genießen. Wenn man nicht mit dem verwurzelt ist, vielleicht kann man nicht mit dem leben. Mhm. Aber wir, die hier geboren sind, ist das natürlich ein Teil des Lebens. Der Ort für uns selber.
Wieso heisst das eigentlich so?
Das ist eigentlich nicht ganz klar, aber das Tal schließt sich hier hinten eigentlich schon so ab, dass irgendwann ist jemand gefunden, da geht es einfach nicht mehr weiter. Mhm. Das Tal, die Felswände ragen so steil ab, dass eigentlich das wie ein Abschluss ist.
Es geht jetzt auch am Ende entgegen, am Ende vom Jahr. Wie war es 2014?
Ja, wir hatten eigentlich ein ganz gutes Jahr. Wir haben alle dürfen gesund bleiben. Wir haben auch im Stall Glück gehabt. Es sind eigentlich keine Tiere oder Geburten oder Sachen gewesen, die schlecht gelaufen sind. Also wir haben wirklich grossmehrheitlich ein erfolgreiches Jahr gehabt.
Sehr schön. Wir wollten auch von Herr und Frau Schweizer wissen, wie das Jahr 2014 verlaufen ist, und haben auf der Straße nachgefragt. Hier eine Collage aus dem Herzen der Schweiz aus Luzern.
Für mich war das 2014 eigentlich ein sehr gutes Jahr. Ich hatte einen Stellenwechsel, habe da gut begonnen. Auch mit der Familie und so läuft alles optimal. Nein, war wirklich top bis jetzt.
Sehr spannend. Ich bin ja Mutter geworden und da war es sehr turbulent, obwohl der Sommer habe ich schon vermisst. Also der Sommer ist ja völlig ausgeblieben. Hoffen wir auf nächstes Jahr.
Das Jahr war für mich sehr erfolgreich, interessant, abwechslungsreich, sehr romantisch, neue Begegnungen. Und so wie es aussieht, geht das so weiter auch ins Jahr 2015.
2014 war interessant, ist viel gelaufen. Ich habe eine Ausbildung abgeschlossen, einen Bachelor, soziale Arbeit und ja, von dem her viel Wechsel gegeben.
Für mich war es sehr gut, war ein interessantes Jahr, aber wenn man die Weltgeschichte anschaut, dann war es nicht so gut. Dann kommen vielleicht bei vielen Leuten Ängste auf, was da so auf uns zukommt im nächsten Jahr.
Also für mich war das Jahr 2014 super.
Es hat alles geklappt, die Abschlussprüfung bestanden und immer super drauf.
Für mich war das Jahr sehr interessant. Ich habe viele neue Bekanntschaften gemacht und es ist auch ein neuer Lebensabschnitt für mich, da ich meine Lehrabschlussprüfungen bestanden habe. Und ja.
Es war ein sehr turbulentes Jahr. Wir hatten einerseits Personen, die ins Leben traten und Personen, die davon gingen. Und es war emotional sehr durchmischt.
Es war privat vor allem gut. Ich bin pensioniert, ich gehe sehr oft in die Berge, gehe Skifahren und reise überall in der Welt rum. Also was soll ich klagen? Ich kann nur rühmen.
Für mich war das Jahr 2014 sehr gut und freue mich, das abzuschließen und das nächste Jahr anzufangen.
Ich bin mittlerweile an meinem Ziel angekommen und nachdem wir Herrn und Frau Schweizer den Puls gefühlt haben, möchte ich gerne noch von meiner Kollegin Nina Brunner wissen, wie es ihr so ergangen ist im letzten Jahr. Hey Nina! Hi! Wie geht's dir?
Gut, gut.
Sag mal, was waren denn deine Highlights 2014?
2014? Ja, also wenn das jetzt eine Ganzkörperaufnahme wäre, was es glücklicherweise nicht ist, dann wäre augenscheinlich, dass mein Highlight ein privates war oder ist. Ich werde zum ersten Mal Mama und trage eine ziemliche Kugel. Bin dir auch sehr dankbar, dass du jetzt am Ende der Welt stehst und nicht ich. Ja, das ist das Highlight, das alles überstrahlt, glaube ich.
Also wenn du schon eine ziemliche Kugel mit dir rumträgst, dann ist es ja dann auch bald soweit.
Mhm. Allerdings. Und wie war dein 14?
Wie war mein 14? Anstrengend und ja, ich glaube, so eines meiner Highlights war der neue Job, den ich bei der Tagesschau habe. Ja, wie geht's denn bei dir weiter jetzt 2015?
2015, also erstmal Mutterschaftspause und sowas und dann freue ich mich auf eine neue Herausforderung. Bei Dreiser gibt es ein Reisemagazin und da werde ich irgendwie um die Welt reisen können und das ja, sieht man dann zum ersten Mal nächsten Herbst ungefähr. Bin ich sehr gespannt.
Du, hier setzt schon fast der Schnee ein. Ich glaube, ich mache mich langsam auf den Weg nach Hause und wünsche dir alles Gute. Toi, toi.
Alles Gute, tschüss.
Mach's gut, tschüss. Das Schöne am Ende ist ja der Anfang, der jeweils darauf folgt. Ich für meinen Teil wünsche Ihnen ein schönes Ende des Jahres 2014 und einen guten Anfang für alles, was Sie im nächsten Jahr anpacken. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Audio miteinander.
Aber schön war es doch, aber schön war es doch und ich möchte es noch einmal.